Ist fertig? Okay. Also ganz kleine Ergänzungen noch zum Kapitel 6.5. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt hieß, also im Prinzip irgendwas störungstheoretische Berechnung von Endpunktfunktionen, also all das zusammenzufügen, was wir gemacht haben. Und was wir das letzte Mal bereits begonnen haben zur Hälfte, waren jetzt diese Feynman-Regeln. Und das ist halt das typische Vorgehen, wann immer man im Prinzip dann eine Theorie verstanden hat und auch ein bisschen mit der rumgerechnet hat, dass man möglichst zügig solche Endpunktfunktionen ausrechnet. Und ich meine, meistens geht man halt so vor, dass man irgendwelche Endpunktfunktionen benötigt, zum Beispiel die Vierpunktfunktion, wenn man Streuung Phi mit Phi geht über ein Phi mit Phi macht, oder aber wenn man zum Beispiel den Propagator einer nicht wechselwirkenden Theorie haben will, habe ich das letzte Mal erwähnt, aus dem kann man, oder aus solchen Zweipunktfunktionen kann man häufig physikalische Massen ablesen, also die Masse, die in der Lagrange-Dichte steht, die kann der Experimentator schlecht messen, oder wenn er halt ein Experiment macht, was die Masse gibt, das ist nicht der sogenannte nackte Massenparameter, sondern diese gemessene Masse ergibt sich meistens aus einer Zweipunktfunktion, die wir später wahrscheinlich im nächsten Semester sehen werden. Also egal, was er benötigt, ich meine, irgendwie müsst ihr euch halt erstmal entscheiden, je nachdem, was für Physik euch interessiert. Und dann der nächste Schritt ist in der Regel, dass man halt Diagramme hinmalt, zu der Ordnung, wie man sie benötigt. Und meistens malt man halt nur diese Dinge hin, die man braucht. Also zum Beispiel die Vierpunktfunktion gibt es natürlich eine Ordnung niedriger. Im Prinzip auch noch diese da plus den da plus den da oder so. Aber da haben wir uns bereits überlegt, wenn immer ein losgelöster freier Propagator also zu einem Diagramm beiträgt, dann ist es belanglos für die, in der LSZ-Formel, für die Endpunktfunktion, weil halt das weniger divergent ist. Also das heißt, das wird man letztendlich überhaupt nicht hinmalen, wenn man sofort erkennen, dass das keinen Sinn macht. Oder aber auch andere Diagramme haben wir uns überlegt, zum Beispiel, was gibt es noch? Naja, ein ähnliches Zeug, wo sowas da drin ist, ein Vakuumdiagramm, das spielt auch keine Rolle, weil die Vakuumdiagramme, die heben sich exakt weg, wenn man das Ganze ausxt. Also mein altes oder vieles von dem, was wir berechnet haben, das würde man gar nicht hinschreiben, und ich denke, die wesentlichen Diagramme für diese beiden Funktionen habe ich hier nochmal hingemalt, und meistens geht man halt nicht so vor, dass man irgendwie von diesem länglichen Ausdruck startet, wo man halt da Integrale und Zeug und Wahr drin hat, sondern einfach diese Bilder malt und dann in Feynman-Diagramme übersetzt. Und im Ortsraum habe ich diese Regeln angegeben, und im Impulsraum machen wir es jetzt gerade noch schnell. Also im Impulsraum ist es halt deswegen häufig praktischer, gerade wenn ich an Streuprozessen oder so interessiert bin, weil in der LSZ-Formel tritt ja gerade die Fourier-Transformierte dieser Endpunktfunktionen auf. Das heißt, das, was mich eigentlich interessiert, ist das Ergebnis im Impulsraum. Das heißt, wenn ich so ein Diagramm im Impulsraum ausrechnen kann, dann mache ich es halt direkt und gehe nicht den Umweg über den Ortsraum. Und naja, also was man da tun muss, oder wie die Regeln zumindest für 4-hoch-4-Theorie lauten, also im Impulsraum soll Folgendes heißen: jeder, der in der Endpunktfunktion auftretende Feldoperator wird gemäß Integral du 4y j e hoch minus i q j y j für ein einlaufendes Teilchen oder halt auch initialer Zustand. Oder aber Integral du 4 y j e hoch plus i p j y j für ein auslaufendes Teilchen finaler Zustand transformiert. Gut, und hätte ich vielleicht geschickterweise da oben nicht x, sondern y schreiben sollen. Ich meine, das ist, hat nichts jetzt mit den Feynman-Regeln zu tun, sondern das ist das, wie es halt in der LSZ-Formel auftritt. Also in der LSZ-Formel, da will ich ja die Endpunktfunktionen mit also festgelegten Impulsen in einem Startzustand, in einem Endzustand verbinden. Und die Fourier-Transformation, die halt in der LSZ-Formel auftritt, hat halt gerade diese unterschiedlichen Vorzeichen, je nachdem, ob ein Teilchen mit gegebenem Impuls Q oder P im initialen oder im finalen Zustand ist. Also wenn er da zurückblättert, wird er gerade halt in der LSZ-Formel diese Dinger sehen. Und die wollen wir halt ganz genau so wieder reinbringen, dass wir nicht nochmal irgendwie Vorzeichen oder sonst was umrechnen müssen. Also das ist mit Impulsraum zu verstehen oder mit Fourier-Transformation in dem Zusammenhang. Also damit direktes Ablesen. Ein Wort noch vergessen. Jeder, der in der Endpunktfunktion auftreten fällt, Operator wird gemäß transformiert. Und damit direktes Ablesen der S-Matrix Elemente über LSZ möglich. Gut, also das war die Vorbereitung, jetzt die eigentlichen Regeln. Jede Linie, also die in den Diagrammen auftreten, erhält einen Pfeil, also eine Richtung, der die Impulsrichtung anzeigt. Pfeilrichtung sieht folgendermaßen aus. Für einlaufendes Teilchen so, für auslaufend, ich glaube, das ist irgendwie intuitiv klar, so würde man das halt sich auch denken, dass der Pfeil in die Impulsrichtung zeigt und naja, für irgendeine innere Linie, also da oben haben wir jetzt doch eine, haben wir zum Beispiel die hier da. Da kann ich einen beliebig setzen, das ist völlig gleichgültig, in welche Richtung. Also wenn es halt von einem Vertex zum anderen Vertex geht, da kann ich es irgendwie festlegen. Das wird das Endergebnis, wie man sich leicht überzeugen kann, nicht beeinflussen. Das ist das Erste, was man tun muss. Dann außerdem zu den Linien äußere Linien werden mit den entsprechenden Impulsen beschriftet. PJ oder QJ, je nachdem, wie sie halt in der Fourier-Transformation dazugeordnet sind, und innere Linien mit einem neuen Impuls Kj. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, und wenn wir von mir aus halt einen Propagator uns angucken, wo ein Teilchen rausläuft, reinläuft und eins wieder rausläuft, dann würde man halt hier die Pfeile so machen. Das würde wahrscheinlich Q1 und das P1 erhalten. Und hier haben wir jetzt nur eine innere Linie, also schreiben wir halt da K1 hin. Und dann jede Linie liefert dann Folgendes, nämlich einen Feynman-Propagator im Impulsraum. Der sah so aus, I durch Q² minus M², unter Umständen, wenn es irgendwie Probleme mit diesen Polstellen gibt, dann muss man auch dieses kleine Epsilon dazu addieren. Manchmal braucht man es nicht. Also wenn man es nicht braucht, kann man es gern weglassen. Und dieses Q, je nachdem, was für Linie das jetzt halt ist, unsere Konvention entsprechend, ist es dann halt ein PJ, ein QJ oder ein KJ. Und was man auch noch sagen kann, dass sich die Beiträge Delta F-Schlange von Q bei äußeren Linien immer in gleicher Weise, da die Beiträge der äußeren Linien immer in gleicher Weise auftreten, genau wie in linker Seite der LSZ-Formel. Also wenn ihr euch da nicht mehr gut erinnert, müsst ihr da jetzt halt mal zurückblättern, aber da seht ihr, dass für jeden Impuls von diesem S-Matrix-Element halt auch so ein Faktor I durch Q² minus M² steht. Also ist rechts und links dasselbe. Genau wie in der wie in linker Seite LSZ-Formel werden sie in der Regel weggelassen. Also alles, was ich halt ohnehin nicht brauche, das schreibe ich auch nicht hin. Gut, das war eigentlich der schwierige Teil. Jetzt sind wir fast schon fertig. Kleine Ergänzungen noch. Jeder Wechselwirkungspunkt erhält minus 2 Pi hoch 4 I mal Lambda durch 4 Fakultät und so eine impulserhaltende Delta-Funktion. Wobei Kj einlaufende Impulse bezeichnet. Wenn ein Impuls ausläuft, dann müsst ihr halt einfach das Vorzeichen umkippen, denn irgendwie ein positiver einlaufender Impuls kann man natürlich als negativen auslaufen und umgekehrt interpretieren. Und schließlich und endlich jede innere Linie liefert zusätzlich Integral du 4 kj durch 2 pi hoch 4. Und das, was halt die Feynman-Regeln nicht zu leisten imstande sind, was ihr jedes Mal wirklich durch scharfes Nachdenken richtig hinbringen müsst, sind noch die kombinatorischen Faktoren. Und ich denke, das ist sehr viel schneller, als wenn er irgendwie halt immer von dieser Formel da ausgeht. Also dieses Zeug, wo ich das letzte Mal an der Tafel ausgeixt habe und also nicht besonders erfolgreich war, was da ein bisschen durcheinander war, wo wir halt Zähler und Nenner in Lambda entwickelt haben und dann Diagramme gezeichnet haben und dann gleichzeitig halt entsprechend die Mathematik entwickelt haben, eigentlich die Diagramme erst nach der Mathematik hingezeichnet haben. Ich meine, das gibt das gleiche Ergebnis, aber das führt halt, wie immer, oder wie ich schön demonstriert habe, das letzte Mal zu Fehlern und Unübersichtlichkeit. Dagegen das hier ist ein ganz einfaches Schema. Also wir können jetzt diese Regeln nochmal exemplarisch ausxen, aber im Prinzip ist, glaube ich, verständlicher. Also nehmen wir doch nochmal dieses Diagramm, was wir unter anderem auch das letzte Mal gemacht haben. Wie schon gesagt, man muss sich halt erstmal einigen, was einlaufend und was auslaufend sein soll. Also nehmen wir einen einlaufend und einen auslaufend, wie ich es oben schon hinzeichnet habe. Dann müssen die Richtungen per Konvention so sein. Die innere Linie, die ist gleich, da kann ich irgendeine Richtung wählen und vergebe halt den Impuls k. Naja gut, und jetzt wollen wir das Ganze übersetzen. Also jede Linie, wie hier steht, kriegt einen Propagator, wobei die äußeren, die lassen wir per Konvention weg, weil das wird halt in der LSZ-Formel auch so sein. Also schreiben wir nur für die innere Linie den Propagator hin. Das ist i durch k² minus m². Dann haben wir die Linien bereits erledigt. Dann haben wir noch den Wechselwirkungspunkt. Der kriegt halt minus 2 pi hoch 4 i lambda durch 4 Fakultät. Und jetzt hat er eine Delta-Funktion. Und zwar die ganzen einlaufenden Impulse muss ich zählen. Also qj hat einen Pfeil nach innen, der läuft ein. Pj ist auslaufend. Den kann ich aber im Prinzip auch, wie ich gerade schon gesagt habe, halt einlaufend zeichnen, indem ich dann in Gedanken minus pj hinschreibe. Also muss ich hier ein Minuszeichen machen. Und das k läuft halt einmal ein und einmal aus. Also habe ich ein plus k, minus k. Das hebt sich also gerade raus. Und was haben wir jetzt noch? Die Integration. Ja, hätte ich ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Also Integral do 4k, also wir haben eine innere Linie durch 2 pi hoch 4. Und ja, das Minuszeichen ziehe ich auch raus. Gut, und die kombinatorischen Faktoren, die muss man extra machen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir da das letzte Mal, nicht ein 2er, ein 12er war es, glaube ich, was wir gefunden haben. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand der Feynman-Regeln, das haben wir das letzte Mal uns genauer überlegt. Also irgendeinen kombinatorischen Faktor muss halt noch hin und dann müsste das genau das Ergebnis liefern, was wir auch das letzte Mal hatten. Ich meine, einige Sachen werden sich weggeben, wie das 2pi hoch 4 und so weiter. Ich meine, dass es von der Struktur stimmt, ist offensichtlich. Das hat man das letzte Mal ja gesehen, dass es da halt so gewisse Unendlichkeiten gibt, also eine Impulsintegration und halt eine Integration über k². Diese Delta-Funktion hatten wir das letzte Mal auch da, also das könnt ihr nochmal sauber überprüfen oder auch von mir aus dieses andere Diagramm für die Vierpunktfunktion zu machen. Aber das ist, glaube ich, wesentlich praktischer wie das, was wir das letzte Mal halt da länglich getan haben. Ich meine, das Einzige, das hatte ich auch schon gesagt, ich würde nie Feynman-Regeln aus einem Buch einfach glauben oder übernehmen. Insbesondere die Kombinatorik ist da meistens unverständlich, zumindest für mich erklärt. Also ich würde halt anfangen und ein, zwei oder drei Diagramme durchrechnen und dann kapiert man ja das Schema hinter der Mathematik Und dann kann man sich die Feynman-Regeln hinschreiben, die halt nach der hoffentlich korrekten eigenen Denkweise entstanden sind. Und dann ist es relativ sicher eigentlich, dass man schnell Diagramme ausrechnet, ohne Fehler zu machen. Das wäre mein Tipp. Gut, soweit zur ersten Hälfte der Vorlesung. Quantenfeldtheorie haben wir damit eigentlich jetzt erstmal beendet. Das Einzige, was ihr noch nicht könnt, das ist die Renormierung. Alles andere solltet ihr jetzt eigentlich beherrschen oder zumindest mal gesehen haben. Was wir jetzt machen werden, dass das halt nicht ganz so technisch und leer im Raum steht, machen wir jetzt heute noch einen Streuprozess und einen Zerfallsprozess im Rahmen von der 4 hoch 4 Theorie bzw. einer sehr ähnlichen Theorie. Und dann entweder Ende der Stunde heute oder das nächste Mal gehen wir dann ins Standardmodell über. Dann werden wir halt eigentlich eher wieder weggehen von der Quantenfeldtheorie, mehr auf das Kapitel von Lagrange-Funktionen und werden halt erst die einzelnen Elemente des Standardmodells hinschreiben, wie Quantenelektrodynamik, Quantenchromodynamik und halt ganz am Ende dieses vollständige, komplizierte Konstrukt. Also das ist etwa der Plan für die verbleibenden 4,5 Wochen. Gut, also Kapitel 7, Zerfalls- und Streuprozesse in der Quantenfeldtheorie. Fangen wir mit Zerfällen an. Und auch hier gleich eine Vorbemerkung. Also das, was ich jetzt mache, das ist relativ oberflächlich, also eher so als ein bisschen Skizze zu verstehen. Vielleicht sind die einen oder anderen Punkte nicht ganz sauber oder, können wir mal genauer drüber nachdenken. Aber Streutheorie selber ist wieder ein riesiges Feld. Also da gibt es ganz dicke Bücher, die einzig und allein darüber geschrieben wurden. Also das ist ja nicht wirklich der zentrale Inhalt jetzt der Vorlesung, sondern es war halt lediglich eine Anwendung liefern. Also wenn ihr unzufrieden seid, könnt gern einhaken und wir können darüber diskutieren, aber es ist jetzt nicht das Ziel von diesem Abschnitt, da wirklich alles in voller Breite zu diskutieren. Gut, bevor wir anfangen, also eine relativ plausible Beobachtung, ein Teilchen A, das mit anderen Teilchen BJ auf geeignete Weise wechselwirkt, kann in diese Teilchen zerfallen, falls die Masse von A größer ist wie die Summe der Massen der Zerfallsprodukte. Also Energieerhaltung ist es. Und dann haben wir halt den Zerfallsprozess A geht über B1 plus B2 plus je nachdem, was noch so alles kommt. Diese Sache, dass halt die Masse des ursprünglichen Teilchens größer sein muss wie die Summe der Massen der Zerfallsprodukte. Das sieht man eigentlich auch an den Feynman-Regeln schon ganz schön, die an der Tafel stehen, nämlich gerade an dieser Regel, dass jeder Wechselwirkungspunkt die vierer Impulserhaltung hat und letztendlich über diese Delta-Funktionen und diese ganzen Integrale kann man auch sehen, dass jedes Diagramm eine vollständige vierer Impulserhaltung von allen einlaufenden und auslaufenden vierer Impulsen hat. Und die vierer Impulserhaltung ist natürlich nichts anderes wie die Energieerhaltung und die dreier Impulserhaltung. Und naja, wenn das halt für alle Diagramme gilt, dann ist es nicht erstaunlich, dass halt diese Tatsache, die man auch ohne Quantenfeldtheorie halt irgendwie immer wieder hört und kennt, die Energieerhaltung, dass die da auch realisiert sein wird. Also warum ich das vor allem auch nenne, das ist die Tatsache, dass man in der 4 hoch 4 Theorie einen Zerfall schlecht beschreiben können, denn ein Zerfall von einem Phi-Teilchen, was kann ein Phi-Teilchen zerfallen? Der einzige Vertex, der hat halt vier auslaufende Linien, also könnte es im Prinzip möglich sein, dass halt Phi zerfällt in Phi plus Phi plus Phi, aber das funktioniert halt nicht aufgrund dieser Vorbeobachtung mit diesen Massen, weil dreimal die Masse von Phi natürlich größer ist wie einmal die Masse. Also Zerfall Phi nach 3 Phi in 4 hoch 4 Theorie. Damit ausgeschlossen. Dann war eine andere Sache, die ich da noch gesagt habe, also ein Teilchen A, das auf geeignete Weise mit B wechselwirkt. Also das heißt halt, dass irgendwie in der Lagrange-Funktion oder im Hamilton-Operator Wechselwirkungsterme stehen, wo halt das Teilchen A irgendwie mit dem Teilchen B multipliziert wird und es mindestens ein kubischer Term ist. Also das, was man halt in der Störungstheorie jetzt betrachtet, da muss halt irgendeine Verbindung zwischen den Feldern hergestellt sein. Und von der Idee her, das haben wir in der allerersten Stunde, glaube ich, beredet, denke ich mir das halt so, und ich glaube, das ist auch recht vernünftig, auch wenn es im Prinzip ein klassisches und kein quantisiertes Bild ist, dass halt jedes Feld so eine Art Federnetzwerk ist, und wenn halt irgendwo ein Teilchen ist, dann oszilliert es, oder sind diese Federn ausgelenkt, also ist eine gewisse Energie halt in diesem Federnetzwerk da. Und so ein Wechselwirkungsterm heißt halt, dass zwei Felder, die durch zwei unterschiedliche solche Federnetzwerke dargestellt werden, auch wieder verbundene Federn haben. Das ist im Prinzip das, was halt die Wechselwirkungsterme sind. Dann kann halt die Oszillation von einem Feld kann halt dann aufs andere übertragen werden, und so geht halt Energie vom einen aufs andere rüber, und umgekehrt würde halt ein Mensch oder Experimentator das zuerst als Teilchen im einen Feld und später halt als Teilchen oder Anregung im anderen Feld verstehen. Also so klappt halt die Teilchenerzeugung und Vernichtung auf klassischen Weg in der Feldtheorie. Wir machen es natürlich jetzt quantisiert, aber im Prinzip die Idee ist dieselbe dahinter. Und das soll halt hier heißen, geeignete Wechselwirkung, dass so eine Energieübertragung halt überhaupt möglich ist. Also wenn ich zwei freie Skalarfelder habe, dann ist natürlich ein Zerfall von mir aus dem A-Feld oder von dem Teilchen vom A-Feld in ein Teilchen vom B-Feld nicht möglich. Da brauche ich einen Wechselwirkungsterm. Gut, und also im Hinblick auf den Kommentar braucht man jetzt halt für einen Zerfall eine andere Theorie, aber eine möglichst einfache. Betrachte daher als einfaches Beispiel zwei reelle Skalarfelder A und B, wobei die Massen folgendermaßen sein sollen: MA größer 2 MB. Und jetzt brauchen wir halt noch eine Wechselwirkung, und diese Wechselwirkung soll ja gerade diesen Zerfall A nach 2 B-Teil hin begünstigen. Also lautet die Integral d hoch 3 R, Kopplungskonstante Lambda, und dann das Feld A mal das Feld D Quadrat. Und naja, warum wir gerade so einen kubischen Term halt hier reinschreiben, ist, glaube ich, auch einsichtig. Diese kubischen und höheren Terme, die geben ja in den feinen Bildern gerade diese Vertices. Und naja, für jedes Feld, was halt auftritt, gibt es eine entsprechende Linie. Also der Vertex hier sieht halt aus dann irgendwie so, wobei jetzt die dicke Linie eine A-Linie ist und die zwei dünnen Linien B-Linien. Und das ist natürlich genau das, was wir eigentlich jetzt ausrechnen wollen. Meine, wahrscheinlich kann man irgendwie so Zerfälle auch komplizierter modellieren, aber das wäre der einfachste Vertex und die einfachste Theorie, die sicher so einen Zerfall beinhaltet. Also betrachte da als einfaches Beispiel zwei reelle Skalarfelder A und B mit Wechselwirkung so und so und berechne die Zerfallsrate. Und die Zerfallsrate, das ist die Zerfallswahrscheinlichkeit pro Zeit von dem Prozess A geht über nach B plus B. Gut, also um diese Zerfallsrate zu berechnen, wollen wir Folgendes tun. Wir rechnen erst die Zerfallswahrscheinlichkeit aus nach sehr langer Zeit, also nach unendlicher Zeit im Prinzip. Die kommt aus der S-Matrix raus und dann dividieren wir durch diese Zeitspanne und dann haben wir halt die Zerfallswahrscheinlichkeit pro Zeit, die uns gerade interessiert. Also deswegen im ersten Schritt Zerfallswahrscheinlichkeit nach sehr langer Zeit zur Erinnerung, die S-Matrix entspricht gerade TF minus TI gegen unendlich. Naja, und wie kriege ich also diese Zerfallswahrscheinlichkeit? Also muss halt alle Einzelwahrscheinlichkeiten aufaddieren und die ergeben sich folgendermaßen: summiere das Betragsquadrat der Übergangs Amplituden, finale Zustände sollen sein BP1, BP2, also zwei B-Teilchen mit irgendwelchen Impulsen. Dann die S-Matrix, also der Zeitentwickler von Plus nach Minus unendlich und als initialer Zustand ein A-Teilchen. Und wenn man von dem Zerfall redet, dann schaut man das in der Regel in Ruhe an. Also Dreierimpuls K gleich 0. Und ja, das ist die Amplitude. Und wenn ich es betragsquadriere, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass ein ruhendes A-Teilchen in zwei B-Teilchen mit Impulsen P1 und P2 übergeht. Und wenn ich jetzt halt die Summe bild über alle finalen Zustände, dann habe ich da halt die Möglichkeiten, P1 und P2 zu variieren. Also das heißt, über alle Impulse der B-Teilchen. Ich meine, gerade das kann natürlich sein, dass man in anderen Fragestellungen ein bisschen variieren muss. Also wenn er beispielsweise Fermionen hätte statt skalare Felder, habt ihr natürlich auch Spin-Komponenten, dann müsste er, wenn er allgemein am Zerfall interessiert seid, über alle Spin-Einstellungen in der finalen Teilchen noch summieren. Oder aber umgekehrt, wenn ihr jetzt einen Detektor habt und ihr wollt für einen Experimentator die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass halt ein Teilchen sich im Detektor fängt, dann deckt halt meistens dieser Detektor nur einen gewissen Winkelbereich ab, dann müsste da halt nicht über alle Impulse, sondern nur über diese Impulse, die den Detektor auch treffen, integrieren. Also mein allgemein ist es halt immer die Summe über die finalen Zustände, die einen interessieren. Jetzt in unserem Fall ist es halt gerade die Summe über alle Impulse. Gut, und also wenn wir das konkret hinschreiben, dann steht da Summe P1, Summe P2, B, P1, B, P2, S, A von K gleich 0 zum Quadrat. Ist das richtig oder habe ich da jetzt einen Fehler gemacht in dieser Formel? Ich glaube, mich zu erinnern, ich habe den Fehler vor 2 Jahren nämlich selber gemacht an der Tafel. Damals unbewusst, jetzt habe ich ihn bewusst gemacht. Was fehlt oder was muss noch hin? So ist es, genau. Also man kann nicht unterscheiden B-Teilchen mit Impuls 1 und ein anderes B-Teilchen mit Impuls 2 von der Situation B-Teilchen mit Impuls 2 und B-Teilchen mit Impuls 1. Also wenn wir zum Beispiel hätten A geht über ein B plus C, dann wäre es natürlich richtig gewesen, weil zwei verschiedene Teilchen, die kann man mit zwei verschiedenen Impulsen identifizieren. Aber da muss man in der Tat aufpassen, ja, sehr gut. Also da muss das 1,5 rein, weil es halt ununterscheidbare Dinger sind. So, und naja, mit Summen über unendlich viele Impulse kann man wenig anfangen. Da muss ein Integral hin und das hat einen komischen Vorfaktor, den werde ich gleich motivieren. Also da steht V durch 2 Pi hoch 3 Integral d hoch 3 P1 V durch 2 Pi hoch 3 Integral d hoch 3 P2, also das sind die Summen jetzt und halt auch wieder dieses B P1 B P2 S A von K gleich 0 Betragsquadrat. Also zu den Impulsen. A-Teilchen soll in Ruhe sein. Daraus folgt K gleich 0. Und ja, das Schwierigere, was man sich aber auch überlegen kann, meine, die Summe über P, so was Ähnliches haben wir, glaube ich, schon öfter mal gemacht. Die kann ich halt schreiben in ein Integral d hoch 3p. Also die Summe und das Integralzeichen ist eigentlich das Gleichbedeutende. Was jetzt halt beim Integral noch schlecht ist, ist dann, dass dann zusätzliches d hoch 3p, also ein Volumenelement steht, sieht man offenbar schon in den Einheiten, dass das nicht passen kann. Also das heißt, in schlampiger Notation kann ich das jetzt wieder richtig machen, indem ich durch so ein winziges Volumenelement im Impulsraum dividier. Naja, und jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, was bedeutet es, so ein winziges Volumenelement im Impulsraum? Also da, das ist ja der kleinste Unterschied von zwei Impulsen. Und ich meine, was ist der kleinste Unterschied? Im Kontinuum ist er 0, das ist ja auch verständlich. Wenn ein Integral steht, ist das ja infinitesimal klein. Aber wenn ich nicht im Kontinuum in einer unendlich ausgedehnten Welt, aber wenn ich eine endliche Box habe, dann sind halt die Impulsdifferenzen quantisiert. Also das ist halt 2π durch L und im Volumen ist es dann 2π hoch 3 durch V. Und naja, deswegen ist halt 1 durch d hoch 3p nichts anderes wie V durch 2π hoch 3. Also diese ganz normale Impulsquantisierung, die ihr halt aus der Quantenmechanik schon kennt, Integral d hoch 3π. Also so kommen diese Faktoren da, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwunderlich waren, wieder zustande. Wenn euch das, wie gesagt, stört, ihr habt ja mit dem Christoph, glaube ich, irgendwann jetzt mal eine Übung gehabt, wo er Quantenfeldtheorie in der Box halt gemacht hat. Man darf verschwinden halt solche Überlegungen wie Delta von 0 und solche vielleicht unsauberen Zeilen. Und da ist es halt unmittelbar dann immer dieser endliche Ausdruck mit vielleicht einem großen V, aber nichts mathematisch Unsauberes. Also das müsst ihr für euch entscheiden, was er da macht. Ich finde es angenehmer, weil es sich halt einfach leichter rechnet. Gut, im Prinzip haben wir noch was falsch gemacht. An dieser Formel, zumindest wenn man unsere bisherige Konvention uns anguckt, nämlich die Normierung, die stimmt auch nicht. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir hatten eine etwas komische Normierung genommen, nicht so wie es in der Quantenmechanik üblich ist, sondern wir haben halt Zustände nicht auf 1 normiert im Skalarprodukt, sondern auf irgendeinen relativistisch invarianten Faktor, wo die Energie und so weiter drin stand. Wenn ich jetzt aber natürlich das als Wahrscheinlichkeit interpretieren will, die Übergangsamplitude zum Quadrat, dann müssen natürlich die Zustände auf 1 normiert sein, genau wie in der Quantenmechanik. Also das heißt, auch hier müssen wir noch eine gewisse Korrektur vornehmen, dass es irgendwie sinnvoll ist. Normierung der Zustände. Bisher relativistische Normierung, zum Beispiel K1, K2 hat man damals, wie wir die freie Theorie im Zustandsraum aufgebaut haben, so normiert, dass das 2π hoch 3, 2e, K1, Delta, K1, minus K2 ist. Und diese Gleichung hier, wo halt die Wahrscheinlichkeiten zusammengezählt werden, erfordert Normierung auf 1. Also, wenn wir das gleiche Beispiel uns betrachten, müsste da halt dann stehen K1, K2 im Bracket soll einfach nur sein Delta. Nee, muss ich aufpassen. Das muss sein eine 1, wenn die Impulse gleich sind, also ein Kronecker Delta K1, K2. Gut, und naja, wenn ich jetzt das hier mit dem da oben vergleiche, ist klar, was hier halt sozusagen falsch ist, wenn man sich das relativistisch normiert ausrechnet. Also korrigiere für jeden Zustand und jedes Teilchen mit Impuls K mit dem Faktor, ja, letztendlich halt die Wurzel von dem, was da oben steht. Und auch hier nochmal, das ist eine Deller-Funktion, das ist ein Kronecker-Deller. Also die Deller-Funktion ist im Wesentlichen halt das Kronecker-Delta mal ein Delta von 0. Also das ist wieder ein bisschen eine unsaubere Mathematik. Das lässt sich halt im unendlichen Volumen wieder schwer vermeiden. Also man korrigiert mit dem Faktor 2pi hoch 3, 2e von k, Delta von 0 und die Wurzel, weil hier halt zwei Zustände stehen, also wird jeder halt mit der Wurzel von dem Unterschied der beiden rechten Seiten da korrigiert. Naja, und das kann man natürlich auch wieder schöner machen, dieses Delta von 0 wegkriegen, indem man sich halt überlegt, wo kommt dieses Delta von 0 überhaupt her. Also das ist offenbar eine Delta-Funktion im Impulsraum und die kann ich natürlich wieder mit dem Trick, wo wir da schon öfter gemacht haben, ein bisschen ausschreiben. Also vorherige abgeschrieben und jetzt eine Delta-Funktion in drei Dimensionen kann ich ja schreiben, 1 durch 2pi hoch 3. Integral d hoch 3 r, d hoch i, k, in unserem Fall gleich 0, mal r und hoch 1/2. Und jetzt sieht man halt, wenn k gleich 0 ist, ist das hintere natürlich 1 und die Integration gibt gerade einen Volumenfaktor. Und das ist natürlich viel schöner wie dieses Delta von 0 und hier haben wir ja auch schon so Volumenfaktoren über ähnliche Überlegungen gewonnen, also da wird sich viel dann am Ende auch wieder wegheben. Also das heißt, das Endergebnis für unseren Korrekturfaktor pro Teilchen und pro Zustand ist 2i von k mal v hoch 1/2. Also dann, damit das nicht eine falsche Gleichung ist, schreibt man halt da noch als unterer Index oder was hin auf 1 normiert, dann passt das Ganze. Und naja, jetzt führen wir diese Gleichung Stern über in die relativistische Normierung, sodass wir unsere bisherigen Quantenfeldtheorie-Rechnungen 1 zu 1 übernehmen können. Also da kann ich jetzt natürlich auch schreiben, die Wahrscheinlichkeit gleich 1/2 V durch 2pi hoch 3 Integral d hoch 3 p1 V durch 2pi hoch 3 Integral d hoch 3 p2. Jetzt muss ich für a und für die beiden b's gerade diesen Korrekturfaktor, den wir gerade hergeleitet haben, einbauen. Für a ist natürlich die Energie e von k gleich 0 gerade die Masse vom A-Teilchen, also 1 durch 2ma mal v. Und für die B-Teilchen, die haben einen Impuls, also da muss ich dann schreiben 2e von p 1v, 1 durch 2e von p2 v mal. Und jetzt haben wir halt dann dieses Element B, P1, B, P2, S, A, K gleich 0, Quadrat und hier jetzt relativistische Normierung. So, das war jetzt die Vorbereitung von diesem Zerfallsprozess. Das hatte eigentlich kaum bisher was mit Quantenfeldtheorie zu tun. Ich meine, jetzt müssen wir in die Quantenfeldtheorie gehen und halt dieses S-Matrix-Element ausrechnen. Ich meine, das ist im Prinzip nicht einfach. Dafür haben wir jetzt 10 Wochen gebraucht. Jetzt müssen wir halt, also ich weiß jetzt nicht mehr im Detail machen, aber das gleiche Spiel tun wie in der 4 hoch 4 Theorie. Das müssen wir halt, irgendwie die LSZ-Formel hinschreiben und dann müsste man halt zeitgeordnete Produkte von N-Punkt-Funktionen, also in dem Fall von 3-Punkt-Funktionen in Störungstheorie entwickeln und ausrechnen und dann halt mit der LSZ-Formel das entsprechende S-Matrix-Element zu der Ordnung, die uns halt gerade interessiert, dann extrahieren. Also ich will es nicht machen, ich will jetzt sofort das Ergebnis angeben, weil es halt im Prinzip sich kaum unterscheidet von der 404-Theorie. Die 404-Theorie war halt ein Skalarfeld mit einem 4-Punkt-Vertex, das sind jetzt zwei Skalarfelder mit einem 3-Punkt-Vertex. Also da wird eigentlich konzeptionell überhaupt nichts Neues auftreten. Die Diagramme sehen minimal anders aus. Vielleicht kommt irgendwo mal ein anderer Faktor 3 oder 2 oder irgendwas rein. Aber von der Rechnung her passiert nichts Neues. Also die Struktur steht es noch irgendwie da. Nee, denn, also das 4-Punkt-Diagramm haben wir heute nicht an der Tafel stehen gehabt. Aber da ist halt eine impulserhaltende Delta-Funktion drin und die Kopplungskonstante Lambda. Mehr ist es eigentlich nicht. Also wer das möchte, schreibt gleich das Ergebnis hin. Ist, glaube ich, eine gute Aufgabe, das, was wir halt gemacht haben in den letzten Wochen, einfach nochmal sauber durchzugehen und minimal vielleicht die Formen anzupassen und das Ergebnis herzuleiten. Aber als Prinzip könnt ihr dieses Ding in Quantenfeldtheorie ausrechnen. Also Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeit, Übergangsamplituden wie in Kapitel 6, also P1, P2 S A von K gleich 0. Das ist minus 2 I Lambda 2 Pi hoch 4 Delta K minus P1 minus P2 plus Ordnung Lambda hoch 3. Also das entsprechende Diagramm dafür ist halt eigentlich das, was wir fast schon an der Tafel stehen hatten, halt ein so ein Vertex. Und naja, hier geht halt der Impuls K rein und hier gehen die Impulse P1 und P2 raus. Also im Prinzip könnt ihr auch fast die Feynman-Regeln der 404-Theorie im Impulsraum nehmen und halt in Gedanken ganz kleines bisschen modifizieren. Ich meine, das nicht eine Delta-Funktion mit 4 Impulsen dasteht, wenn der Vertex nur 3 Impulse hat, ist irgendwie klar, dass halt ein Lambda dastehen muss für einen so einen Vertex, ist auch klar, weil das halt der kleine Parameter dieser Theorie ist. Ich meine, wo offenbar ein Unterschied ist, ich nehme an, das kommt von der Kombinatorik, wie ich es mir damals überlegt habe, ist der Zweier da, also wahrscheinlich, weil man verschiedene Linien hat, gibt es halt irgendwie eine andere Anzahl von Diagrammen. Ich meine, diesen Vorfaktor einzig und allein zu dem Zweck müsste der eigentlich durch diese Theorien dann nochmal durchgehen und halt die 4 hoch 4 anpassen zu dieser da mit irgendwo, wo steht der Wechselwirkungsterm? Er ist jetzt auch schon wieder weggewischt, also a mal b Quadrat halt. Aber also es ist wirklich nichts Schwierigeres wie das, was wir gemacht haben. Also entweder ihr akzeptiert es qualitativ oder ihr macht als Hausaufgabe übers Wochenende einfach nochmal eine Wiederholung und dann kommt er ganz sicher auf dieses Ding. Und die Tatsache, dass da Lambda steht und hier Lambda hoch 3, das kann man sich relativ leicht kombinatorisch auch überlegen. Also ihr könnt kein Chi-Diagramm finden, das zwei Vertices enthält, wo eine Dreipunktfunktion ist. Also kann man sehr leicht probieren. Ich meine, mit einem so einem Vertex muss man anfangen. Naja, und was wollt ihr dann halt groß noch machen, wenn die beiden da auslaufen? Jetzt muss man sie ja verbinden. Also jetzt hat man eigentlich nur die Chance, an einen von beiden halt da wieder was hinzuhängen. Dann habe ich eine B-Linie und habe irgendwie eine A-Linie. Aber ich meine, das ist nicht das, was ich haben will. Das ist jetzt offenbar eine Vierpunktfunktion. Also brauche ich mindestens einen dritten wieder, wo zum Beispiel hier halt, also das ist ein A-Teilchen, dann vielleicht so geht oder sowas. Das wäre ein Diagramm, das in dritter Ordnung beiträgt. Aber in quadratischer Ordnung gibt es nichts. Das kann man, glaube ich, leicht durch Hinmalen erkennen. Gut, wir brauchen von dem Ding das Betragsquadrat. Naja, so quadriere ich das halt einfach. Das ist 4 Lambda Quadrat 2pi hoch 8. Die Delta-Funktion im Prinzip auch quadriert, nur eine quadrierte Delta-Funktion ist nicht besonders hilfreich. Also schreibe ich es einmal ganz normal hin und das andere Mal schreibe ich es wieder als Integral 1 durch 2pi hoch 4 Integral d hoch 4x e hoch i k minus p1 minus p2. Aber nachdem das gleiche Argument wie in der Delta-Funktion ist, garantiert die Delta-Funktion ja bereits, dass das ja 0 ist. Also habe ich hier halt wieder ein Integral über die gesamte Raumzeit stehen. Gut, und also jetzt, eins fehlt noch, um es richtig zu machen, Ordnung Lambda hoch 4. Und jetzt mache ich eine Ersetzung und die ist meines Erachtens, wenn man das halbwegs gut und sauber verstehen will, nicht so ganz offensichtlich. Also ich habe ein Integral über die gesamte Raumzeit und da schreibe ich jetzt halt hin das räumliche Volumen und dann den finalen minus dem initialen Zeitpunkt. Ich meine, das räumliche Volumen, das ist irgendwie noch fein, das haben wir bisher halt immer so gehandhabt, wenn man über die gesamte Raumzeit integriert. Aber warum man, wenn man die gesamte, wenn man den gesamten Raum integriert, aber warum, wenn ich gleichzeitig noch über die gesamte Zeit integriere, jetzt Tf minus Ti mache? Ich meine, das stimmt zwar, dass Tf ein sehr später Zeitpunkt, Ti ein sehr früher Zeitpunkt war, aber das finde ich, ist ein bisschen unsauber, wenn man nicht mehr dazu sagt, beziehungsweise da hatte ich gestern noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken müssen. Und ich meine, die Antwort ist nicht einfach und ich will es einfach aus Zeitgründen jetzt auch nicht an der Tafel da ewig also in Form von Formeln herschreiben und motivieren. Aber ich denke, was man tun muss, um das wirklich zu kapieren, dass das Richtige ist, Tf minus Ti dahin zu schreiben, sich nochmal genau zu überlegen, wo dieses Integral denn hier überhaupt herkommt. Also das Integral, das entspricht erst einer Delta-Funktion in den Impulsen und dann muss ich halt wieder einen Schritt rückwärts gehen, woher kommt diese Delta-Funktion in den Impulsen. Und das wird mich halt, wenn ich die Mathematik sauber rückwärts gehe, dahin bringen, dass man bei diesem komplizierten Ausdruck für eine wechselwirkende Endpunktfunktion sind, die durch freie Vakuumerwartungswerte ausgedrückt werden. Und da stand irgendwo mal drin, der freie Erwartungswert von den äußeren Feldoperatoren mal eine E-Funktion vom wechselwirkenden Hamilton-Operator, wenn euch erinnert. Und von dieser Integration, wenn man das halt sich genau anguckt, kommt diese Delta-Funktion und damit auch wieder diese Raumzeitintegration. Aber da stand zu einer sehr frühen Zeit in der Vorlesung als Integrationsgrenze nicht Minus und Plus unendlich in der Zeit, sondern da stand Ti und Tf in der Zeit. Und irgendwann halt aus Faulheitsgründen oder so haben wir dann irgendwann das mal weggelassen und da halt Minus und Plus unendlich geschrieben, beziehungsweise einfach nur ein Integral. Also das ist der Grund, warum diese Unendlichkeit, die da auftritt, tatsächlich genau diese Tf-Ti-Unendlichkeit ist. Weil ansonsten, ich meine, ich kann nicht irgendeine Unendlichkeit durch halt zwei Größen als Differenz schreiben, die auch unendlich geben. Das wäre unter Umständen Unsinn. Aber hier ist es wirklich gerechtfertigt, wenn man diese lange Herleitung sich nochmal anguckt. Also wenn ihr damit nicht zufrieden seid oder es wirklich im Detail verstehen wollt, dann müsst ihr da wahrscheinlich nochmal loslegen zu Beginn von Kapitel 6 oder von hier aus rückwärts gehen. Und dann werdet ihr das sehen, dass Tf-Ti wirklich die richtige Sache ist, die ich da hingeschrieben habe. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, weil letztendlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir rechnen die Wahrscheinlichkeit aus und dividieren durch die verstrichene Zeit. Und die verstrichene Zeit ist halt gerade Tf-Ti. Also dieser Faktor wird sich wegheben. Aber wenn ich natürlich da einen anderen Faktor schreibe, ich meine, im Prinzip, wenn ich nur mir das als unendlich denke, könnte ich natürlich auch zweimal Tf-Ti schreiben. Das wäre auch unendlich. Aber dann wäre mein Ergebnis natürlich um Faktor 2 anders. Also da ist es wirklich wichtig, dass man das versteht, warum dann Tf-Ti und nichts anders stehen darf. Okay, also das war jetzt im Prinzip nicht ausgerechnet und hergeleitet, sondern nur ein bisschen drüber geredet. Aber ich hoffe, dass ich euch überzeugt habe, dass ihr diese Subtilität verstehen könnt und dass ihr halt auch die Rechnung wie gehabt ausführen könnt, um, naja, genau dieses Betragsquadrat, was hier steht, zu bekommen. Naja, und dann haben wir Streutheorie und Quantenfeldtheorie im Prinzip verbunden. Und jetzt ist es halt nichts mehr allzu Großes. Jetzt ist es eine reine Mathematik, die man noch ausführen muss. Also die Zerfallsrate, die ist die Zerfallswahrscheinlichkeit pro Zeit. Also Großgamma nennt man das meistens, ist W durch Tf-Ti, also die verstrichene Zeit. Und dann schreibt man halt alles jetzt mal ab und zusammen ist 1/2 V durch 2 Pi hoch 3 Integral D hoch 3 Pi 1 V durch 2 Pi hoch 3 Integral D hoch 3 Pi 2 1 durch 2 MA V 1 durch 2 E P1 V 1 durch 2 E P2 V, dann jetzt dieses wechselwirkende Element 4 Lambda Quadrat 2 Pi hoch 4 Delta von K minus P1 minus P2 mal V plus Ordnung Lambda hoch 4. Gut, und das kann man deutlich vereinfachen, also in dem Fall sogar vollständig ausrechnen. Meine eine Sache ist vergleichsweise einfach. Wir haben ein Integral stehen und wir haben eine Delta-Funktion stehen. Das hebt sich natürlich weg, also das ist das, was in der nächsten Zeile jetzt passiert. Außerdem kann man viele dieser Faktoren da natürlich mal zusammenfassen. 2 Pi hoch 3, 2 Pi hoch 3, 2 Pi hoch 4 und so weiter. Also das wird jetzt ein Vorfaktor sein. So steht Lambda durch 2 Pi Quadrat 4 MA Integral D hoch 3 P1. Ich schreibe es gerade mal hin und erkläre dann, wo der Rest herkommt. Gut, also das ist natürlich eine vierdimensionale Delta-Funktion. Also die drei Raum- und die eine Zeitkomponente vom Viererimpuls. Und das ist nur eine dreidimensionale Impulsintegration. Also die Delta-Funktion für die Nullkomponente, die bleibt nach wie vor bestehen. Und das ist das, was hier steht. Die Nullkomponente von K ist MA natürlich, also die Masse. Und die Dreier-Impuls-Delta-Funktion, über die integriert wird, die stellt jetzt halt gerade sicher, dass zu kompliziert gedacht. Ist einfach abgeschrieben, die nullte Komponente da drin. Also die nullte Komponente von K ist gerade die Masse, weil es ruht, und P1 und P2 ist halt gerade E1 und E2. Aber genau die Energie, doch ein Argument brauchen wir. Die Energie vom Teilchen 1 ist die Energie vom Teilchen 2, weil halt die Dreierkomponenten dieser Delta-Funktion, da trägt er das K nicht bei, weil K ruht, also steht da halt der Vektor P1 minus Vektor P2, und wenn ich drüber integriere, legt es halt fest, dass die Impulse von P1 und P2 vom Betrag gleich sind, also gerade entgegengesetzt, aber betragsmäßig gleich, deswegen sind die Energien gleich und deswegen kann ich halt hier schreiben minus 2 EP. Und selbiges passiert halt mit diesen Vorfaktoren, da steht 2 EP1, 2 EP2, aber E von P1 und E von P2 werden halt gleich aufgrund des gleichen Arguments, da die Dreierimpulse über die Delta-Funktion und die Integration gleich waren. Deswegen hier das Quadrat. Gut, jetzt ist es zweckmäßig, so eine Dreierimpulsintegration wieder in Kugelkoordinaten zu formulieren, da all das, was hier drin steht und was von P1 abhängt, das hängt nur von der Radialkoordinate oder vom Betrag von P1 ab. Also deswegen Lambda Quadrat durch 2Pi Quadrat 4MA Integral 0 bis unendlich dp P Quadrat, also das sind die Kugelkoordinaten. Die Winkelkoordinaten kann ich sofort ausintegrieren, wenn ich ein 4Pi reinschreibe, und dann habe ich halt das andere noch stehen im Prinzip, also E von P zum Quadrat. Hier mache ich eine ganz kleine Umschreibung, das nehme ich an, habe da auch schon des Öfteren gesehen, ich kann das Argument in der Delta-Funktion kann ich ersetzen, wenn ich halt außerhalb der Delta-Funktion auch gewisse Korrekturen vornehme. Hier ist es nur ein Faktor 2, was korrigiert wird. Ich gehe mal davon aus, das habt ihr in der Quantenmechanik bereits öfter gemacht, oder so. Ein Delta von 2x in ein Delta von x transformiert, dann muss halt noch irgendwo ein Zweier rein, oder es geht auch für kompliziertere Funktionen. Also kann man sich auch grafisch recht leicht überlegen, wenn man sich das Delta halt als Box vorstellt, die unendlich schmal, aber unendlich hoch ist, was passiert, wenn ich halt von mir aus die X-Achse zusammenstauche, dann muss die halt doppelt so hoch werden und so weiter. So, und jetzt halt mache ich einen Trick, den man gern macht, also man kann sich in einer Nebenrechnung leicht überlegen, dass eine Integration über eine Energie durch eine Integration über den Dreierimpulsbetrag leicht ausgedrückt werden kann. Und das ist oft recht zweckmäßig. Also dE ist dE nach dp dp. Und dE nach dp kann ich ausrechnen, indem ich halt e gleich Wurzel m² plus p² einsetze. Und das ergibt, wie man sich leicht überlegen kann, hat 1 durch die Wurzel nachdifferenziert. Und wenn ich für die Wurzel wieder e einsetze, steht da p durch e dp. Und naja, zu merken ist es recht leicht, dass e dE gleich p dp ist. Also gerade wenn er solche Rechnungen mal öfter tut, dann würde ich das gar nicht mehr herleiten, sondern würde mir das einmal merken. Das ist wirklich oft hilfreich zu wissen für solche Sachen.
Und wenn man es für ein Integral sich anguckt, dann ist es halt Integral dpp gleich Integral dE. Das Einzige, was sich ändert, sind die Integrationsgrenzen. Also meistens geht man halt von 0 bis unendlich im Impuls. Aber 0 im Impuls ist bei der Energie natürlich die Masse. Also m bis unendlich steht da. Gut, und diese Sachen, die sind jetzt auch gerade hier recht zweckmäßig. Also Lambda Quadrat durch 8 Pi ma, das ist nichts Besonderes da vorne, aber jetzt schreibe ich m b bis unendlich dE mal E mal, jetzt hängt dann durch P von E ab, 1 durch E Quadrat Delta ma halbe minus E plus O von Lambda hoch 4. Das war auch der Grund, warum ich also von hier nach hier in der Delta-Funktion das 2e zu einem e loswerden wollte, weil irgendwie hatte ich halt hier schon im Sinn, dass ich jetzt in Kürze nicht mehr über p, sondern über e integriere. Also jetzt ist natürlich, was wir erreicht haben, ist, dass die Delta-Funktion sehr leicht im nächsten Schritt jetzt entfernt werden kann. Gut, und das machen wir jetzt noch, also jetzt entfernen wir halt das Integral und die Delta-Funktion. Das P ist dann, oder kann ich natürlich auch schreiben, als Wurzel e Quadrat minus m Quadrat. Und das Endergebnis ist dann Lambda Quadrat Wurzel ma halbe zum Quadrat minus mb Quadrat durch 4pi m a Quadrat plus Ordnung Lambda hoch 4. Ja, und das ist eine im Prinzip experimentell messbare Größe. Angenommen, diese a b Quadrat Theorie wäre halt in der Natur realisiert. Im Prinzip ist es natürlich nicht sehr viel schwieriger, einen Prozess auszurechnen, wo von mir aus ein, ja, keine Ahnung, ein Elektron ein Photon aussendet oder was, das hat einen ähnlichen Vertex, also da geht halt ein Elektron und dann eine Photonlinie geht weg und ein Elektron geht weiter. Das wäre von der Struktur her relativ ähnlich im Prinzip. Also außer, dass natürlich ein Photon nicht in zwei Elektronen aus Gründen der Masse zerfallen kann, aber also solche Vertices oder solche Art von Rechnungen treten auch in der echten Welt auf. Und was ganz gut ist am Ergebnis, also nach langen Rechnungen sollte man natürlich immer gewisse Konsistenzchecks machen. Also einmal ist automatisch offenbar diese Bedingung, wo ich anfangs vorgegeben habe, dass halt das 2mb nicht größer sein darf wie ma, das steckt im Ergebnis letztendlich drin. Das sieht man hier, also sobald ma halbe kleiner wird wie mb, ist die Wurzel von einer negativen Zahl und damit ist es natürlich ein Quatsch, was rauskommt. Also offenbar, die Theorie beinhaltet es, das ist ganz schön. Und das Zweite, was man sich überlegen kann, sind natürlich die Einheiten noch. Also die Einheiten von der Zerfallswahrscheinlichkeit. Also jetzt müsste dann dieses Kapitel mit dem Einschub, mit den natürlichen Einheiten denken. Wir haben keine Lichtgeschwindigkeit und kein h quer natürlich. Also das heißt, eine Zerfallskonstante, Wahrscheinlichkeit ist dimensionslos durch Zeit, also 1 durch t ist die Einheit. Das ist äquivalent auch 1 durch Länge oder aber, wenn ihr euch erinnert, äquivalent zur Energie oder zur Masse. Und jetzt können wir im Endergebnis halt auch mal gucken, passt es einigermaßen? Naja, oben haben wir die Wurzel von der Masse zum Quadrat, also insgesamt eine Masse. Und unten haben wir 1 durch die Masse zum Quadrat. Jetzt haben wir also irgendwas offenbar doch verkehrt gemacht. Gestern, wie ich es mir überlegt habe, hat es noch gepasst. Und auch mein Kommentar deutet an, dass es alles richtig ist. Nee, Moment, ich habe, also es stimmt alles, aber die Überlegung habe ich ein bisschen zu primitiv gemacht. Wir sind nicht in der 4 hoch 4 Theorie, also Lambda hat in dieser Theorie, die wir jetzt betrachten, selber eine Einheit. Also in der 4 hoch 4 Theorie war Lambda dimensionslos, jetzt, um das nochmal hinzuschreiben, der wechselwirkende Anteil vom Hamilton-Operator war d hoch 3 r a mal d Quadrat. Und die Felder A und B, die sind vorgegeben. Also die haben in der freien Wirkung zum Beispiel steht ja Integral d hoch 4 x, dann d mü a, d mü a, ein halb minus ma Quadrat halbe a Quadrat. Also das ist etwa der freie Teil von der Lagrange-Dichte. Der hat Einheit Länge hoch 4. Die beiden Ableitungen haben inverse Länge. Also kann ich aus dieser Zeile folgern, dass die Einheit vom Feld 1 durch Länge hat oder auch eine Masse hat. Und wenn ich jetzt dann da hochgehe und unser Wechselwirkungsterm bei Lambda a mal b Quadrat, also für b gilt natürlich dasselbe wie a, dann stimmt es jetzt wieder nicht. Jetzt bin ich, nee doch, passt schon. D hoch 3r hat Länge hoch 3. Diese drei Felder haben nach der Überlegung 1 durch Länge hoch 3. Also ist das hintere dimensionslos, aber H selber hat ja Einheit Energie oder Masse. Und um das richtig zu machen, folgt dann letztendlich für Lambda, dass es auch Einheit Masse oder Energie hat. Und jetzt hoffe ich, dass alles passt. Also laut den Überlegungen hat Lambda die Einheit Masse zum Quadrat. In der Wurzel haben wir noch eine dritte Masse, also Masse hoch 3 durch Masse zum Quadrat. Und jetzt stimmt es mit diesem Gamma-Wein. Also das würde ich euch immer wirklich empfehlen, weil gerade bei diesem Korrigieren von diesen Normierungen und so weiter, also da einen Volumenfaktor oder irgendwas zu verschlampen, das geht sehr, sehr schnell. Und ich meine, das Ergebnis ist natürlich dann, wenn ihr es wirklich quantitativ haben wollt, nicht mehr brauchbar. Aber wenn er das abzählt, also ich meine, natürlich könnt ihr irgendwo zwei Fehler drin haben, die sich gegenseitig wegheben, aber das ist ein recht primitiver Check. Und gerade wenn man einen Fehler hat, sieht man meistens dann auch recht schnell, in welcher Zeile der auftritt, wenn man halt für jede Zeile die Dimensionen prüft. Gut, also damit haben wir es jetzt endgültig geschafft, nach 11 Wochen mal ein Experiment, wenn man so will, im Rahmen der Quantenfeldtheorie nachzurechnen. Eine Sache, wo ich irgendwie fast erwartet habe, dass ihr irgendwo protestiert, das will ich vielleicht auch noch erwähnen, dass ihr da mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Ich meine, das hier ist ja eine Übergangswahrscheinlichkeit, dieses Ding hier, was da steht. Und, da hinten. Also das ist eine Übergangswahrscheinlichkeit und in der tritt auch dieses Matrixelement auf. Und in diesem Matrixelement, da tritt der Faktor Tf minus Ti auf, der unendlich ist. Also wie ich das erste Mal gemacht habe und auch gestern, wie ich es wieder vorbereitet habe, hat mich das anfänglich ein bisschen gestört, dass eine Wahrscheinlichkeit halt einen Faktor unendlich enthält und damit selber auch unendlich ist. Ich meine, das kann ja erstmal nicht sein. Eine Wahrscheinlichkeit, um Sinn zu machen, muss halt zwischen 0 und 1 irgendwie liegen. Später geht diese Unendlichkeit wieder weg und dieses Gamma, was halt eine Zerfallsrate ist und irgendeine Zahl sein kann, ist eine endliche Zahl. Also es mag sein, dass es sich am Ende wieder korrigiert. Und nachdem man es in Büchern, die von klugen Leuten geschrieben wurde, findet, ist anzunehmen, dass zumindest das Endergebnis eine Bedeutung hat. Also man denkt selber drüber nach oder macht auch ihre eigenen Gedanken. Aber meines Erachtens, was das Problem hat, ist, dass wir die Wahrscheinlichkeit ja nicht vollständig ausrechnen, sondern wir rechnen eine Taylor-Reihe oder eine Potenzreihe in Lambda aus und haben halt nun die führende Ordnung in Lambda. Also das heißt, unser Ergebnis hat immer gewisse Korrekturen, und wenn diese Korrekturen halt irgendwann groß werden, naja, dann mag das halt unter Umständen grundverkehrt sein. Und wenn wir jetzt halt so eine Rechnung tätigen und sehr, sehr lang warten, dann glaube ich, bricht unsere Störungstheorie irgendwann zusammen. Also da müsst ihr da vielleicht auch wieder zurückdenken an diese, wo eigentlich die störungstheoretische Entwicklung stattfindet. Also da hat man dieses Produkt von freien Feldern mal eine E-Funktion von dem wechselwirkenden Teil des Hamilton-Operators. Und der wechselwirkende Teil vom Hamilton-Operator, das ist einerseits gut, der enthält eine kleine Kopplungskonstante Lambda, aber andererseits wird halt über eine unendlich lange Zeit auch integriert. Also unter Umständen gibt es da halt so ein Wechselspiel zwischen was winzig kleinem wie Lambda und was sehr, sehr großem, nämlich dieser langen Zeit. Also das heißt, wenn wir das vollständig ausrechnen, bin ich mir relativ sicher, dass halt diese Wahrscheinlichkeit nicht unendlich sein wird, sondern dass diese höheren Ordnungen das irgendwie wieder korrigieren. Nichtsdestotrotz, in Ordnung Lambda haben wir keinen Fehler gemacht, von Anfang bis Ende das Ganze konsistent durchgezogen, und im wirklichen Ergebnis, was uns interessiert, nämlich Gamma, da tritt auch keine Unendlichkeit auf, und das ist proportional zu Lambda, und wenn halt Lambda hinreichend klein ist, dann sind diese Lambda hoch 4 Terme sind relativ unbedeutend. Also da würde ich jetzt nicht erwarten, dass irgendwie, ja, sagen wir mal, zwei Unendlichkeiten kommen, die sich gegenseitig wegheben und dieses endliche Ergebnis völlig verfälschen. Also was er hier an der Tafel stehen sieht, das ist also für mich nichts Neues, oder wenn er öfter so Rechnungen macht, weil er das immer leider wieder haben in der Störungstheorie, dass in Zwischenschritten da irgendwie relativ unsaubere Ausdrücke stehen, aber ihr im Kopf behalten solltet, dass es halt in der gegebenen Ordnung der Kopplungskonstante oder was auch immer euer Parameter ist, die richtige Antwort ist. Und wenn ihr halt am Ende ein Ergebnis habt, was vernünftig ist und endlich ist und vielleicht solche Probleme wie eine unendlich lange Zeit oder was nicht hat, dass das dann wieder richtig ist in der gegebenen Ordnung, in der er halt mit Lambda rechnet. Also das finde ich ein recht subtiler Punkt. In den Büchern, wo ich es gefunden habe, wird darauf auch überhaupt nicht eingegangen. Da wird halt genau diese Rechnung präsentiert und es wird ignoriert. Ich denke, das, was ich versucht habe zu sagen, ist die Antwort, aber ja, Quantenfeldtheorie ist schwer und ich weiß auch nicht wirklich alles. Also ich versuche euch eher zu motivieren, eure eigenen Gedanken da zu entwickeln, und das ist sicher was, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken.
Müsste dann die Zerfallsrate undefiniert werden? Weil wenn die Wahrscheinlichkeit dann endlich wird und wir trotzdem noch durch die F müsste I teilen, würde ja die Zerfallsrate gegen 0 gehen.
Die Zerfallsrate ist doch aber auch eine Näherung, wenn wir die höheren Ordnung weglassen. Also vielleicht, wenn sich das in dem einen Fall ausgleicht, gleicht es vielleicht immer noch auf.
Das stimmt natürlich, ja. Das habe ich, muss sagen, auch gar nicht bedacht. Irgendwo wird auch, wenn man natürlich sehr lang wartet, werden wieder andere Prozesse, glaube ich, wichtig werden. Also jetzt ist es ja irgendwie so, zumindest stelle ich es mir naiv so vor, man hat halt ein A-Teilchen und man schaut, oder man hat viele A-Teilchen, schaut, wie viel zerfallen. Und wenn ich nicht sehr, sehr lang warte und diese Wechselwirkung klein ist, dann wird halt nach einer Zeiteinheit ein N-Teilchen zerfallen sein, nach zwei Zeiteinheiten im Mittel 2N und so weiter. Irgendwann, wenn ich sehr, sehr lang warte, dann kann es natürlich auch wieder zu anderen Prozessen kommen, dass sich diese zwei B-Teilchen wiederfinden und zu einem A-Teilchen kombinieren und so weiter. Ich glaube, man findet in Quantenmechanik-Büchern, wenn man Fermis goldene Regel und zeitabhängige Störungstheorie macht, aber ich glaube, da habe ich schon mal gefragt und das hat euch nichts gesagt. Da findet man so ähnliche Betrachtungen, da rechnet man auch Zerfälle im Prinzip aus, also wenn man von mir aus ein Atom anregt, wie lange lebt es, bis es wieder zerfallen ist. Und da kann ich mich erinnern, wenn man relativ lang wartet, dass es halt dann wieder zu komischen Effekten kommt, nämlich dass diese zerfallenen Dinge wieder rückwärts gehen. Aber also ich kann jetzt nicht gut antworten, also das ist ein guter Punkt, aber da müsst ihr länger drüber nachdenken.
Aber diese Wahrscheinlichkeit, die wir da ausgerechnet haben, ist ja letztlich einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Prozess, diese Dreipunktfunktion überhaupt irgendwann passiert. Und ich meine, wenn es die Möglichkeit geben muss, dass es die in irgendeinem Zeitintervall passiert, muss die Wahrscheinlichkeit, wenn ich es praktisch über alle Zeiten integriere, muss zwangsläufig unendlich sein. Weil ansonsten eins ist. Also muss ja auch alles passieren.
Gut, also, ja.
Ich denke, vielleicht liegt es wirklich daran, dass man sich quasi so ein Zeitkontinuum anguckt. Weil, damit die Wahrscheinlichkeit sinnvoll definiert ist, muss sie ja irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Und wenn jetzt diese Zerfallswahrscheinlichkeit endlich ist, dann man kann es vielleicht vergleichen, wenn man sich irgendwie Wahrscheinlichkeitsverteilung über R anguckt. Weil die Wahrscheinlichkeitsdichte oder an einem Punkt ausgewertet ist ja auch immer 0. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei der Normalverteilung frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit im Punkt, weiß nicht, 3 oder 0 oder was auch immer, da ist sie ja 0, weil es ja ein beliebig kleines Stückchen ist. Nur über ein Intervall integriert wird die Wahrscheinlichkeit von 0 verschieden. Dann macht das Sinn. Und wenn man sich dann hier ähnliche Zeitintervalle anguckt, dann wäre das so, als würde man sich man darf halt keine unendlichen Zeiten nehmen, weil sonst wäre es so, wie als würde man sich, würde man die Wahrscheinlichkeitsdichte an einem Punkt auswerten, was einem keine Wahrscheinlichkeit liefert, sondern.
Im Prinzip würde man natürlich genau das gern machen. Wir würden nicht für ein unendliches Zeitintervall, sondern am liebsten für ein infinitesimales Zeitintervall die Wahrscheinlichkeit angeben. Also wir würden im Prinzip die Anzahl der Teilchen nach der Zeit ableiten wollen oder was. Das ist grob die Zerfallsrate. Nur, ich meine, wir haben ja letztendlich nur einen Formalismus, der uns Elemente der S-Matrix gibt. Und die S-Matrix ist halt wieder definiert als Zeitentwicklung von Plus bis Minus unendlich. Also ich sehe nicht unmittelbar, wie uns die Quantenfeldtheorie jetzt eine Möglichkeit gibt, halt einen Übergang von einem Zustand von einer endlichen Zeit zu einer späteren endlichen Zeit oder gar einer kurz danach stattfindenden endlichen Zeit herzuleiten. Sonst können wir dieses Problem sicher sofort und elegant umgehen. Also gut, ich muss sagen, gerade deine Kommentare und auch alles, was jetzt kam, ich habe keine gute Antwort und es zeigt, dass es vielleicht noch tiefer ist, wie ich mir gestern das überlegt habe. Also ich denke, das Endergebnis ist sicher richtig, weil es immer wieder verwendet wird und hat auch perfekt mit dem Experiment übereinstimmt. Aber was genau dahinter steckt, können wir vielleicht alle miteinander bis zum nächsten Mal nochmal nachdenken. Also ich wollte es auf jeden Fall erwähnen und nicht den Eindruck erwecken, dass alles in bester Ordnung ist in Büchern oder zumindest in dem Buch. Ich glaube, das war wieder dieser Machor, was ich verwendet habe. Da wird halt gerade so eine Rechnung präsentiert, aber die wird nicht weiter kommentiert. Gut, das heißt, wir haben was zu tun übers Wochenende. Dann ja, bis nächsten Mittwoch.